Einen gesegneten Sabbat, ihr Lieben. Dankeschön. Es ist mir eine Freude, wieder mal bei euch zu sein und Gottes lebendiges und heiliges Wort mit euch öffnen zu dürfen und teilen zu dürfen. Die heutige Predigt, ich habe sie auch ausgesucht, weil sie so gut zur Lektion passt. Und die Predigt ist entstanden aus unserem Hauskreis. Es kam nämlich im Hauskreis die Frage auf nach den 144.000. Und so habe ich angefangen, mir Offenbarung 14 anzuschauen, die Verse 1 bis 5. Und ich bin immer noch dabei. Und gleich der erste Punkt, den ich mir in diesem Studium angesehen habe, hat mich so begeistert, dass daraus diese Predigt entstanden ist. Und ich hoffe und bete, dass diese Botschaft auch euch begeistert und auch euer Herz mit Freude und mit noch mehr Liebe zu unserem Heiland Jesus Christus erfüllt. Wie erwähnt, Offenbarung 14, 1 bis 5. Und ich möchte euch einladen, dass wir diese fünf Verse zu Beginn lesen. Offenbarung 14, 1 bis 5. In der Überschrift der Lutherbibel, das Lamm und die Seinen. Dort heißt es: Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Jetzt, wieso stehen diese Verse genau hier in der Offenbarung und nicht irgendwo anders? Wieso genau hier? Direkt nach Offenbarung 13. Das ist kein Zufall. Am Ende von Offenbarung 13, und wir, denke ich, kennen dieses Kapitel alle sehr gut, wird uns prophezeit, dass die USA, die stärkste politische Macht, und das Papsttum, die stärkste religiöse Macht, in einer satanischen Verbindung zusammenarbeiten werden. Es wird eine weltweite Gesetzgebung geben bezüglich des Mahlzeichen des Tieres, Sonntagsheiligung, verbunden mit einer weltweiten Unterdrückung und Verfolgung der wahren Kinder Gottes, die Gott treu sind. Sogar bis hin zum Todeserlass. Welche Frage kommt denn am Ende von Offenbarung 13 durch diese Prophezeiung auf, durch diese weltweite Unterdrückung? Welche Frage kommt auf? Wer kann bestehen? Wer wird in dieser äußerst schwierigen Zeit, wo die ganze Welt das Mahlzeichen des Tieres annehmen wird, wer wird da überhaupt noch treu zu Gott stehen, wenn es um Leben und Tod geht? Und wo finden wir die Antwort auf diese berechtigte Frage? Gleich im nächsten Vers. Gleich im nächsten Vers finden wir die Antwort. Offenbarung 14. Die 144.000. Sie werden bestehen. Johannes sieht sie mit Jesus auf dem Berg Zion stehen. Ein Bild für das himmlische Jerusalem beim Thron Gottes. Und sie singen ein Loblied mit ihrer erstaunlichen Erfahrung zur Ehre Gottes. Und ich denke, wir wissen alle, dass in den Originalschriften des Wortes Gottes, da gibt es keine Kapiteleinteilung. Die ist erst danach hinzugekommen. Die Kapitel wurden erst nachträglich eingefügt. Die Verse von Offenbarung 14 behandeln kein komplett neues Thema. Sie sind eine Fortführung von Offenbarung 13. Die 144.000 sind eine ganz besondere Gruppe in der allerletzten Zeit auf Erden, welche im größten Abfall und unter größtem Druck ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus treu bleiben werden. Und haben diese 144.000 auch eine besondere Botschaft der Welt zu verkünden? Ja, genau das, Dankeschön, genau das, was dann in den Versen danach kommt. Offenbarung 14 ab Vers 6. Genau das besonders. Die Botschaft, die auch uns gegeben wurde von Gott, seiner Endzeitgemeinde. Und das ist die Botschaft, die einer untergehenden Welt verkündet werden soll. Und diese Gruppe, die 144.000, werden das mit einer Vollmacht tun, wie die Welt es bis dahin noch nicht gesehen hat. Und sie verkünden diese Botschaft nicht nur mit Vollmacht, sondern was tun sie auch? Leben. Dankeschön. Sie leben sie mit Vollmacht auch aus. So viel zur Einleitung zu der Predigt. Ich habe gesagt, gleich der erste Punkt beim Studium hat mich so begeistert. Und deswegen möchte ich mit euch den Vers 1 genauer anschauen. Schaut euch mal den Vers 1 an. Offenbarung 14, Vers 1. Was ist denn das Erste, was Johannes jetzt in dieser Vision sieht? Er sieht zuerst die Vision Offenbarung 13 und jetzt bekommt er eine neue Vision, Offenbarung 14. Und was ist das Erste, was Johannes zu sehen bekommt?
Das Lamm ist auf
Zion. Dankeschön, das Lamm ist das Erste. Jetzt, wer das Lamm ist, wird hier nicht erklärt. Wir haben es ja heute auch studiert. Das wird einem Bibelleser schnell klar, wer das Lamm ist. Jesus Christus. Und wir haben es auch in der Lektion gehabt, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums spricht Johannes der Täufer diese ganz bekannten Worte mit dem Hinweis auf Jesus Christus. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Sünde Welt trägt. Wisst ihr, wie oft Jesus im Neuen Testament als Lamm bezeichnet wird? Es ist ganz interessant, wenn man sich die Mühe macht, mal zu schauen, wie oft kommt denn ein Wort vor? In der Bibel oder in einem bestimmten Buch. Wisst ihr, wie oft Jesus als Lamm im Neuen Testament bezeichnet wird? Sehr oft. Um genau zu sein, 33 Mal in 31 Versen. Und 29 dieser 33 Stellen kommen in einem einzigen Buch vor. Welches Buch? Genau, Offenbarung. Fast alle Stellen kommen in der Offenbarung vor. Und das ist eine davon. Offenbarung 14, Vers 1. Also das Lamm ist ein zentrales und immer wiederkehrendes Bild im letzten Buch der Bibel. Die Offenbarung ist eine Offenbarung Jesu Christi. Er ist der Mittelpunkt dieses Buches. Und schon alleine durch das Wort Lamm ist auch der Erlösungsplan fest verankert in der Offenbarung. Warum sieht Johannes eigentlich bei dem Wechsel von der Finsternis zum Licht, beim Wechsel von Offenbarung 13 zur Offenbarung 14, warum sieht er gerade Jesus als Erstes? Warum gerade zuerst das Lamm und nicht zuerst die 144.000? Warum zuerst das Lamm? Ganz einfach. Weil er, Jesus, der entscheidende Faktor dafür ist, dass sie überhaupt dort sind. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und genau das haben die 144.000 auch getan. Ohne ihn wären sie nicht dort, im himmlischen Jerusalem. Aber das gilt natürlich nicht nur für diese kleine Gruppe der 144.000. Das gilt für jeden einzelnen Erlösten. Kein einziger Erlöster, kein einziger, wird am Thron Gottes stehen, weil er sich dies durch eigene gute Werke verdient hat. Kein einziger. Und kein einziger wird ewiges Leben haben durch Maria oder durch Buddha oder durch Mohammed oder durch Krishna oder durch wen auch immer, den die Menschen verehren. Allein durch Jesus Christus werden die Menschen dort oben sein. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Johannes 14, Vers 6. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Allein Jesus Christus. Und ich finde es so schön in der Bibel, wenn man sie näher studiert, schon alleine an so unscheinbaren Punkten, wie der Reihenfolge der Erwähnung in einem Text, kann man schon viel ableiten. Und in der heutigen Predigt möchte ich mit euch näher die Bezeichnung Jesu als Lamm Gottes betrachten. Das war der erste Punkt, den ich studiert habe in diesem Studium. Jesus, das Lamm. Passend zur Lektion. Was ist denn der Kerngedanke, dass Jesus das Lamm Gottes genannt wird? Was ist der Kerngedanke hinter dem Lamm? Opfer. Genau, Opfer. Wir haben es vorhin schon gerade gesagt, Johannes 1, 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Oder wie es in der Schlachter 2000 heißt, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Wesen des Lammes ist es also, dass es Sünde hinwegnimmt. Was war denn der...
Das war ja auch bei den Opfergesetzen schon so.
Richtig, richtig. So waren die Opfergesetze so. Was war denn der Grund, warum Jesus genannt worden ist? Wieso hat er gerade diesen Namen bekommen?
Jeshua heißt Gott rettet.
Genau, Jeshua heißt Gott rettet. Matthäus 1, Verse 20 und 21, wo der Engel des Herrn zu Josef im Traum spricht. Dort finden wir diesen Punkt. Dort heißt es, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und jetzt kommt der Grund. Warum sollst du ihm den Namen Jesus geben? Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wie Johannes gesagt hat, Jesus bedeutet Jeshua im Hebräischen, Gott rettet. Von was rettet er? Von den Sünden. Und dieser kleine Punkt in diesem Vers ist ganz entscheidend. Dort heißt es nicht, und ich denke, ihr habt es sicherlich schon öfter gehört, denn er wird sein Volk retten in ihren Sünden. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ein ganz entscheidender Punkt. Und darin steckt nicht nur Vergebung, darin steckt auch Heiligung. Eine ganz wichtige Frage. Von wie vielen Sünden möchte Jesus uns denn retten?
Von allen.
Dankeschön. Von allen Sünden möchte er uns retten. Von allen. Nicht nur von ein bisschen, von vielen, von allen möchte er uns retten. Bis hin zur Wiederherstellung seines Bildes im Menschen. Schritt für Schritt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist das wunderbare Ziel, das hohe Ziel des Erlösungsplanes für jeden einzelnen Menschen. Und das ist auch das zentrale Thema dieses Buches. Ich möchte euch das Einsatz aus dem Geist der Weissagung vorlesen. Signs of the Times, 18. April 1906. Übersetzt in den Adventthesen vom 7. Juni 2025. Dort heißt es, ich finde es so ein starkes und schönes Zitat. Das zentrale Thema der Bibel, um das alle anderen Themen in der gesamten Schrift kreisen, ist der Erlösungsplan. Und jetzt kommt die Erklärung. Was ist der Erlösungsplan? Die Wiederherstellung von Gottes Bild im Menschen. Das ist der zentrale Punkt von Gottes Wort. Dass er sein Bild im Menschen wiederherstellen möchte. Dem Lamm nachzufolgen bedeutet, dem nachzufolgen, der die Sünden hinwegnimmt. Und jemand, der bewusst an der Sünde festhält, die Gott ihm gezeigt hat, und der weiter in Sünde leben möchte, und ich werde jetzt sehr deutlich, der ist kein wahrer Nachfolger des Lammes. Wir können nicht Nachfolger Jesu sein, wenn wir an der Sünde festhalten, die Jesus uns wegnehmen möchte. Und wir verunehren auch seinen heiligen Namen, wenn wir uns als Nachfolger Jesu dann bezeichnen. Es ist oft sehr interessant und lehrreich, wenn man sich anschaut, wann ein Begriff, den man studieren möchte, denn das erste Mal in der Bibel vorkommt. Denn dort wird meistens die Grundlage gelegt zum besseren Verständnis dieses einen Begriffes. Und jetzt natürlich die Frage, weiß jemand, wo das Wort Lamm das erste Mal in Gottes Wort vorkommt? Abel, ja, das kommt dann oft als Info oder als Antwort. Nein. Indirekt kommt es das erste Mal vor bei Adam und Eva. Denn dort wird ja ein Kleid gemacht, ein aus Fell. Es war ein Lamm, das Gott gebracht hat. Aber dort steht nicht das Wort Lamm. Indirekt kommt es natürlich auch vor bei Kain und Abel. Weil Abel ein Lamm geopfert hat. Aber dort steht nicht Lamm. Aber wo steht buchstäblich? Dankeschön, das erste Mal Lamm. Es kommt in dieser bekannten Geschichte von Abraham und Isaak vor. Und dort möchte ich mit euch hingehen. Geht mit mir in 1. Mose 22. 1. Mose 22. Und dort in Vers 7 und 8. Und ich lese aus der Schlachter 2000. 1. Mose 22, Vers 7 und 8. Bevor wir es lesen, in der Lutherbibel und in der Elberfelder Bibel steht hier Schaf. Aber es ist trotzdem das gleiche Wort im Hebräischen Seh, was das erste Mal vorkommt. Was in manchen Bibeln eben als Lamm übersetzt wird, in anderen als Schaf, weil es auch ein junges Schaf übersetzt werden kann. 1. Mose 22, 7 und 8. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm? Das erste Mal in der Bibel, Lamm. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Keine andere Geschichte im Alten Testament würde besser als diese passen, für die erste buchstäbliche Erwähnung des Wortes Lammes. Diese Geschichte, in der ein Vater seinen geliebten Sohn opfern soll, zeigt typologisch wie keine andere das größte Opfer und Geschenk des Himmels. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So wie Isaak das Holz freiwillig auf den Berg getragen hat und freiwillig Bereit war, sich in den Tod zu geben, so war es auch bei Jesus. Doch bei Jesus kam keine Stimme aus dem Himmel, die das beendet hat, die seinen Tod in letzter Sekunde verhindert hat. Jesus hat den bitteren Kelch bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Hat Abraham aus dieser Geschichte, aus seiner eigenen Erfahrung, hat er denn verstanden, was Gott ihm damit sagen wollte? Ja. Dankeschön. Ja, er hat es verstanden. Schaut mal in Vers 14. 1. Mose 22, Vers 14. In der Luther kommt es jetzt nicht so klar raus wie in der Schlachter. Deswegen lese ich aus der Schlachter. Vers 14. Hier spricht Abraham nach der Opferung des Widders immer noch von der Zukunft. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Zukunft. Abraham hat gewusst, es kommt noch etwas. Und was hat Jesus über Abraham gesagt in Johannes 8, Vers 56? Dankeschön. Abraham, euer Vater wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Was sagt Jesus hier? Dass Abraham seinen Tag gesehen hat. Gott hat Abraham gezeigt, die Menschwerdung Jesu. Gott hat ihm gezeigt, dass Jesus am Kreuz sterben wird. Abraham hat das gesehen. Abraham hat verstanden, was Gott ihm durch diese Geschichte zeigen wollte. Das, Abraham, was du tun solltest, das werde ich selber tun. Er hat es verstanden. Und nicht nur Abraham hat durch diese Geschichte den Erlösungsplan besser verstanden, sondern Ellen White schreibt, diese Geschichte war für das ganze Universum, dass auch die Engel, auch die ungefallenen Welten den Erlösungsplan besser verstehen. Ich liebe diese Geschichte. Eine Geschichte von der unendlichen Liebe Gottes und dem kommenden Lamm, dem Erlöser der Menschheit. Und diese bekannte Geschichte von Abraham, dem Stammvater Israels, kannte jeder einzelne Israelit. Jeder kannte diese Geschichte. Jedes Kind kannte diese Geschichte. Hier in 1. Mose 22 wird die Frage nach dem Lamm, das kommen soll, nur ganz knapp beantwortet. Im Alten Testament werden dann immer mehr Details über dieses kommende Lamm offenbart, mit all den messianischen Prophezeiungen. Und dann im Neuen Testament, in Johannes 1, wird es ganz klar, wer dieses Lamm ist. Als Johannes der Täufer die Volksmenge auf Jesus hinweist, ist es fast so, als ob Johannes persönlich auf die Frage Isaaks antwortet. Wo ist das Lamm? Hier ist das Lamm. Hier ist der Erlöser der Menschheit, der so lang ersehnt worden ist. Und ein Punkt, der mich beim Studium so erfreut hat, wo ich hätte vor Freude springen können, ist dieser Punkt jetzt. Wisst ihr, welcher andere Begriff in dieser Geschichte das erste Mal noch vorkommt? Welcher andere Begriff kommt in dieser Geschichte noch das erste Mal vor? Weiß es jemand? Ich habe das erst letztes Quartal erfahren durch die Lektion. Schaut mal in Vers 2. Also weiß ich, vielleicht kommt, den Begriff meine ich jetzt. Kann sein, dass auch dieser Begriff das erste Mal vorkommt. Ich meine jetzt kein Ort, sondern ein Wort. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Vers 2 ist die erste Erwähnung der Liebe in Gottes Wort. Das erste Mal Liebe. In dieser lehrreichen Geschichte von Abraham und Isaak finden wir nicht nur das erste Mal Lamm, sondern wir finden auch erst das erste Mal Liebe. Und ich denke, das ist kein Zufall. Das hat der Heilige Geist so inspiriert. Weil diese Geschichte zeigt beides, den Erlösungsplan so wunderbar und die unendliche Liebe Gottes zu uns Menschen in der Gabe seines Sohnes. Passend zu Johannes 3,16. Was für eine wunderbare Kombination. Was für eine wunderbare Kombination. Und diese Geschichte war ein ganz entscheidender Faktor in meinem Leben, dass Liebe in meinem Herzen zu Gott entstanden ist. Weil ich durch diese Geschichte verstanden habe, wie sehr Gott mich liebt, mich ganz persönlich. Es gibt übrigens noch zwei weitere Begriffe, die hier das erste Mal vorkommen. Also ganz besondere Geschichte. Hier kommt das erste Mal auch vor, Vers 5, 1. Mose 22, Vers 5, die Anbetung Gottes. Das erste Mal Gott anbeten. Und hier kommt auch noch vor, das erste Mal, Vers 12, Gott zu fürchten. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Anbetung Gottes und Gott zu fürchten? Die erste Engelsbotschaft. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Fürchtet Gott. Wahre Anbetung und Furcht Gottes hat etwas damit zu tun, dass ich bereit bin, wie Abraham, das Liebste und Wertvollste, was ich habe, Gott zu geben. Nichts anderes hätte Abraham so viel Schmerzen bereitet, wie die Gabe seines Sohnes. Nichts anderes hat er so geliebt wie diesen Sohn. Und Gott sagt, gib ihn mir. Und das bedeutet wahre Anbetung. Wahre Furcht Gottes. Ich bin bereit, wenn Gott es möchte, alles auf den Altar zu legen. Auch das Liebste, was ich habe. Dazu ruft Gott uns auf in der ersten Engelsbotschaft.
Weil er hat ja auch den Glauben, dass Gott wirklich den toten Isaak wieder zum Leben erweckt.
Richtig, das war dieser starke Glaube, richtig. Das war die erste Geschichte mit einem Lamm, die jeder Israelit kannte. Und die zweite Geschichte, die jeder Israelit kannte mit einem Lamm, die haben wir uns in der Lektion angeschaut. Das Passa. Und wie in der Lektion gehört, das Wort Passa kommt von diesem vorübergehenden Todesengel. Vorübergehend, Passover. Das geschlachtete Lamm rettete vom Tod. Und diese Geschichte war so bekannt, weil man sie jedes Jahr wieder gefeiert hat. Auch diese Geschichte kannte jeder Israelit. Und ein Punkt, den ich bewusst nicht gesagt habe, aber ich gewusst habe, ich will ihn noch sagen in der Predigt. Wo musste denn das Blut des Lammes hin? Wo musste es hin?
An die Pfosten und die Oberschwelle.
Richtig, an die Türpfosten, links und rechts. Und an die Oberschwelle. Also die ganzen Türpfosten mussten mit Blut voll sein. Das Blut musste außen sein. Was wäre geschehen, wenn der Israelit gesagt hätte, nein, ich will das nicht außen hin machen, ich habe Angst, mich hier, vielleicht passiert es ja gar nicht und ich schäme mich mit dem Blut, ich schmier das Blut innen an die Türpfosten, innen ins Haus. Keiner soll es sehen. Was wäre geschehen? Hätte nichts funktioniert, hätte nicht gewirkt. Das Blut musste außen hin, sichtbar für alle. Jetzt zieht dadurch mal eine Parallele zu uns. Was bedeutet das? Was hat uns das zu sagen? Hat Gott es einfach so gemacht? Nein, da steckt etwas dahinter. Warum hat Gott es so gemacht? Was soll uns das sagen? Schäm dich nicht für das Blut des Lammes. Schäm dich nicht, Jesus als deinen Erlöser zu bezeugen. Was sehen die Menschen, wenn sie dein Lebenshaus anschauen? Sehen sie, dass du zu dem Erlöser stehst? Dass das Blut des Lammes dich gereinigt hat? Sehen sie das in deinem Leben? Oder sehen sie dort nur ägyptische Häuser? Was sehen die Menschen, wenn sie dein Haus anschauen? Das möchte Gott uns dadurch sagen. Lass das Blut des Lammes für alles sichtbar an deinem Haus sein. In diesen beiden sehr bekannten Geschichten spielt das Lamm eine tragende Rolle. Die erste Geschichte, ein Lamm wird kommen, das stellvertretend für den Menschen stirbt. Zweite Geschichte, ein Lamm wird geschlachtet und rettet vor dem Tod. Und man kommt aus der Knechtschaft frei. Eine dritte und letzte sehr bekannte Stelle mit einem Lamm aus dem Alten Testament. Und ihr kennt sie alle, ihr habt sie schon oft gelesen und gehört. Jesaja 53. Wenn ihr möchtet, schlagt mit mir Jesaja 53 auf, dass wir das noch zusammen lesen. Jesaja 53 ab Vers 1. Über den kommenden Messias. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Letzter Vers. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Der Messias, das Lamm, stirbt für uns. Unsere Strafe liegt auf ihm. Und er tat es freiwillig, wie Isaak. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm. Und ein ganz interessanter Punkt, der euch vielleicht noch nicht aufgefallen ist, der mir auch vor kurzem erst bewusst geworden ist in diesen Versen. Für wen stehen denn die Schafe in Vers 6? Ganz einfach. Für uns. Für sein Volk. Für wen steht das Lamm? Für Jesus. Jetzt die entscheidende Frage. Von welcher Art sind denn Schaf und Lamm? Von welcher Art? Von der gleichen. Sind von der gleichen Art. In diesem Kapitel, in diesem sehr bekannten Kapitel, steckt Jesu Menschwerdung mit drin. Er wird einer von uns. Und er bezahlt für unsere Sünden. Als sündloser Mensch stirbt er für uns. Wie Petrus so schön schreibt, wir sind nicht erkauft durch Silber oder Gold, sondern wir sind erkauft durch das Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Diese drei wichtigen Stellen über ein Lamm im Alten Testament würden ausreichen, um das Evangelium zu verstehen. Das Alte Testament ist voller Bilder über den Erlösungsplan. Und diese drei Geschichten über ein Lamm haben so viel vom Erlösungsplan schon in sich, dass es jeder Israelit hätte verstehen können. Aber Satan hat es geschafft, ihren Geist so zu verdunkeln, sie so zu verführen, dass als Jesus dann gekommen ist, sie nicht bereit waren. Können wir erkennen, welche wichtige Rolle das Lamm im Alten Testament spielt? Und was es für eine starke Aussage dann von Johannes dem Täufer war, als er auf Jesus hingewiesen hat, als derjenige, der das Lamm Gottes ist. Das ganze Volk hätte sich freuen sollen, dass das Lamm endlich da ist. Aber genau das Gegenteil war der Fall. So sehr hat Satan sie verblendet. Was bedeutet das denn für die 144.000 in Offenbarung 14? In Offenbarung 14, gleich zu Beginn in Vers 1, steht nicht umsonst Lamm. Dort steht ganz bewusst Lamm. Warum? Weil das, wofür das Lamm steht, auf die 144.000 zutrifft. Sie haben das Opfer Jesu persönlich angenommen, voll und ganz. Sie bezeugen ihn durch ihr Leben, voll und ganz. Und sie haben sich von Jesus aus der Knechtschaft der Sünde führen lassen, voll und ganz. Sie sind durch das Lamm zu vollständigen Überwindern geworden. Bei dieser Gruppe kann Gott zeigen, was er mit einem Menschen tun kann, der sich ihm voll und ganz hingibt. Diese Gruppe wird die Welt erleuchten, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Sie haben Gottes Liebesangebot vollkommen angenommen und sind von Gott so verändert und geheiligt worden, dass Gottes Ziel in ihrem Leben sich erfüllt hat. Das Bild Gottes wiederhergestellt. Nicht umsonst haben sie, Dankeschön, den Namen Gottes an ihrer Stirn geschrieben. Ein Bild für Gottes Charakter. Und ich hoffe, ich werde das erleben. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich euch noch zwei schöne Details mitgeben, die mich so fasziniert haben bei diesem Studium. Wer hat denn die Offenbarung geschrieben? Ganz einfach. Johannes. Johannes der Apostel. Also genau der gleiche, der auch das Evangelium geschrieben hat, wo wir das erste Mal im Neuen Testament das Wort Lamm vorfinden. Und von den 33 Stellen, wie erwähnt am Anfang, im Neuen Testament mit Jesus als Lamm, von 33 stammen 31 von Johannes. Also fast alle Stellen im Neuen Testament, wo Jesus als Lamm bezeichnet wird, hat ein einziger Schreiber geschrieben. Johannes. Ein sehr interessanter Punkt. Wieso passt gerade er so gut zu Jesus, dem Lamm? Und wieso passt gerade er so gut zu den 144.000? Wieso gibt Jesus ihm diese Offenbarung und nicht irgendjemand anderen?
Jesus war sein Lieblingsjünger.
Dankeschön. Ein Punkt, genau. Ja, genau. Genau, sehr gut. Johannes 1, 35 bis 37. Das ist die zweite Stelle im Neuen Testament, wo Jesus als Lamm bezeichnet wird. Johannes 1, 35 bis 37. In der Vers 29 war das erste Mal, wo Jesus Lamm bezeichnet wird. Wie viele Leute sind da Jesus gefolgt, als Johannes das gesagt hat? Kein einziger. Kein einziger. Am nächsten Tag passiert das Gleiche nochmal. Johannes 1, 35 bis 37. Dort heißt es, am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und das finde ich so schön bei Johannes. Er hat nicht aufgehört, auf Jesus das Lamm hinzuweisen. Er hat es immer wieder getan. Genau das sollen auch wir tun. Immer wieder auf Jesus das Lamm hinweisen. Und die zwei Jünger hörten ihn reden. Und was haben sie getan? Sie folgten Jesus nach. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, wer waren diese beiden Jünger von Johannes dem Täufer, die zu den ersten beiden Jüngern Jesu geworden sind? Der eine war Andreas. Wer war der zweite? Petrus kommt danach. Dankeschön. Der zweite war Johannes. Der zweite war der, der das Evangelium geschrieben hat. Das war der, der die Vision von Jesus bekommen hat. So schön, so kleine Details, so schön. Johannes war also mit der erste Christ auf Erden, der Jesus dem Lamm nachgefolgt ist. Und wen sieht er in Offenbarung 14? Die 144.000, die letzten Christen auf Erden, die dem Lamm nachfolgen. Also es schließt sich der Kreis. Wie auch die 144.000, so auch Johannes. Er ist dem Lamm nachgefolgt, wohin es auch ging. Wer war denn der Einzige, von dem die Bibel berichtet, der bei Jesus am Kreuz war? Johannes war der Einzige, von dem die Bibel berichtet, dass er bei Jesus war. Er ist dem Lamm nachgefolgt, wohin es auch ging. Sein ganzes Leben lang. Und er hat sich von Jesus reinigen und verändern lassen. Die tiefe Liebe Jesu hat ihn zu einem neuen Menschen gemacht. Vom Donnersohn zum Lieblingsjünger Jesu. Und er, der als erster dem Lamm nachgefolgt ist, wohin es auch ging, wird auch einmal dort stehen, wo er die 144.000 in der Vision gesehen hat. Am Berg Zion, am Thron Gottes. Und ich bin mir sicher, als Jesus ihm diese Vision gezeigt hat, es muss Johannes tief ins Herz getroffen haben und ihn erinnert haben an Jahrzehnte zuvor, wo er angefangen hat, dem Lamm nachzufolgen. Jesus hat nicht Johannes einfach so ausgewählt. Jesus hat ihn ausgewählt, weil er am besten dazu passt. So ein schönes Detail, wenn man ein bisschen tiefer reingeht in das Studium der Bibel. Ein zweites schönes Detail noch. Welches andere Tier im Neuen Testament wird als Bild für Jesus gebraucht? Welches andere Tier? Löwe. Dankeschön, der Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Offenbarung 5, Vers 5. Jetzt ganz interessant, wenn man diese beiden Bilder mal gegenüberhält. Wie oft wird Jesus im Neuen Testament als Löwe bezeichnet? Das Lamm 33 Mal. Wie oft Löwe? Würde mich wundern, wenn das jetzt jemand weiß. 2 Mal. Nur 2 Mal. Wieso so ein großer Unterschied zwischen Löwe und Lamm? Gott hat sich dabei was gedacht. Das ist nicht einfach nur Zufall, dass das so ist. Weil das Lamm viel besser für den Erlösungsplan passt als der Löwe. Wie hat Jesus denn den Teufel besiegt? Laut Hebräer 2, Vers 14. Wie hat er den Teufel besiegt? Am Kreuz von Golgatha. Er hat ihn besiegt am Kreuz durch seinen Tod. Durch sein Blut hat er ihn besiegt. Das Lamm besiegt den Drachen. Und gegensätzlich, ihr Lieben, könnten die Bilder nicht sein für den großen Kampf. Jesus das Lamm und Satan der Drache. Aber wer gewinnt? Das kleine, süße, unschuldige Lamm gewinnt den Kampf. Durch Hingabe als unschuldiges, makelloses Lamm gewinnt es den Kampf gegen den bösen, großen Drachen. Unsere Liebe zu Jesus, sie entsteht nicht in der Regel, weil wir erkennen, dass Jesus der König der Könige ist. Also ich habe mich deswegen nicht in Jesus verliebt, weil er der König des Universums ist, weil er der König ist, der Könige. Deswegen habe ich mich nicht verliebt in Jesus. Es ist sehr schön zu wissen. Es ist auch sehr schön, dass es so ist. Aber ich habe mich in ihn verliebt, weil er das Lamm ist. Weil er für mich geblutet hat. Weil er auch für mich bezahlt hat. Deswegen habe ich mich verliebt. Und deswegen auch so viel öfter Lamm als Löwe. Gott weiß, dass wir seine Liebe erkennen müssen, damit Liebe in unserem Herzen entsteht. Und was ist der größte Beweis seiner Liebe? Das Kreuz. Das Kreuz. Deswegen so viel öfter Lamm. So kleine Details und so eine tiefe Geschichte dahinter. Gleich in Vers 1 von Offenbarung 14 erkennen wir, dass Treue zu Gott in überaus schwierigen Zeiten, dass diese Treue nicht nur möglich ist, sondern dass sie sich auch überaus lohnt. Die meisten Menschen werden in dieser kommenden Krise sich für kurzfristigen Gewinn entscheiden. Aber die Kinder Gottes werden sich für langfristigen Gewinn entscheiden, für ewigen Gewinn. Alle, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht, enden wo? Auf dem Berg Zion. Dort, wo Johannes die 144.000 gesehen hat. Sie enden in der Schönheit Vollendung. Wie Zion in Psalm 50, Vers 2 genannt wird. In der Schönheit Vollendung. Bei unserem himmlischen Vater. Von dort wird Jesus wiederkommen. Und dort wird er auch jeden Einzelnen hinbringen, der ihm von ganzem Herzen folgt. Jeden Einzelnen. Im letzten Buch der Bibel lässt Gott uns ein bisschen einen Einblick bekommen von dem himmlischen Jerusalem. Von der Stadt aus Gold, mit den Toren aus Perlen. Was kein Wort eigentlich beschreiben kann, das versucht er zu beschreiben in seinem Wort. Und dort möchte Gott uns hinbringen. Dort möchte er uns haben. Und genau in diesem letzten Buch, wo er uns einen Einblick gewährt ins himmlische Jerusalem, genau in diesem Buch kommt immer und immer wieder Lamm vor. Weil es so entscheidend ist für unsere Erlösung. Als ob Gott am Schluss seines Wortes nochmal ganz eindringlich zu uns sprechen möchte. Mein Kind, ich liebe dich. Und ich möchte dich so gerne retten. Ich möchte dich bei mir haben in alle Ewigkeit. Aber mein liebes Kind, ich kann dich nicht retten, wenn du das Lamm nicht annimmst. Ich kann dich nicht retten. Du brauchst das Lamm. Ich kann dich nicht zu mir holen, wenn du nicht bereit bist, dich von deinen Sünden retten zu lassen. Wenn du nicht bereit bist, sie abzulegen durch das Lamm. Denn die Sünde trennt dich von mir. Lass dich retten durch das Lamm. Wer das Lamm hat, der hat das Leben. Wer das Lamm nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz einfach. Hast du schon das Lamm? Folgst du dem Lamm schon von ganzem Herzen nach? Wenn nicht, von ganzem Herzen möchte ich dir empfehlen, schieb diese lebenswichtige Entscheidung nicht hinaus. Denn es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Der beste Weg, den du in deinem Leben gehen kannst, ist dem Lamm zu folgen, wohin es dich auch führt. Wohin es dich auch führt. Und wenn du schon das Lamm hast, wenn du ihm schon nachfolgst, dann halte fest an ihm. Halte fest. Jesus liebt dich. Und er wird bald wiederkommen, bald, um auch dich nach Hause zu holen. Folge dem Lamm nach. Amen.